Und dann stellst du fest, die lieben dich da draußen. Warum tun sie das? Und dann geht man auf die Reise. Und dann entsteht das, wo ich sage, es gibt keine klaren Grenzen zur Kunst. Dann fängt man an, drüber nachzudenken und dann fällt man in diesen Tunnel.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Beyond KPI. Und ich freue mich ganz besonders, heute einen Gesprächsgast begrüßen zu dürfen, den ich, und das darf ich jetzt als alter Mann auch schon sagen, schon sehr lange kenne und insofern mich sehr darüber freue, weil es irgendwie auch fast sogar schon wie eine Art Lebensbegleiter ist. Das darf jetzt gar nicht falsch verstanden werden, sondern irgendwie, vielleicht kennt ihr das, es gibt im Leben so Menschen, die trifft man irgendwie immer wieder und gleichzeitig ist das so eine Art von Verbundenheit, die unter anderem auch darin besteht, dass man nicht jetzt jeden Tag miteinander telefoniert, geschweige denn irgendwie sich auch jeden Tag sieht oder irgendwie wahnsinnig intensiv irgendwas miteinander macht, sondern ich würde fast sogar so behaupten, wie so eine Art Flussbewegung irgendwie, man trifft sich im Leben und irgendwie fast ist es gefühlt auch so, als wenn man irgendwie fast wieder bei dem Gespräch, mit dem man vor manchmal 3-4 Jahren aufgehört hat, einfach wieder einsetzt und irgendwie das Gespräch kontinuierlich fortführt. Und irgendwie ist es zumindest meinem Eindruck nach genauso eine, ich würde fast sogar sagen, Beziehung. Und deswegen freue ich mich jetzt und ich will es auch durchaus mal verraten, dass der Adrian Bedu ihm mir gegenüber sitzt. Und bevor der Adrian jetzt gleich auch durchaus nochmal 2-3 Worte zu sich selber sagen darf, will ich natürlich die Gelegenheit nutzen, 2-3 Worte zu ihm zu sagen, weil der Adrian ist insofern, könnte ich sagen, eine, ich würde durchaus sagen, gesunde, gespaltene Persönlichkeit, weil auf der einen Seite ist der Adrian ein Unternehmer und das nicht erst seit gestern und mit seinem Unternehmen Corporate Inspiration so kleine Kunden bedient wie zum Beispiel L'Oreal, Huawei und ich weiß es nicht, name it. Und sich da irgendwie auch sicherlich mit etwas beschäftigt, das dann wieder den anderen Anteil seiner Persönlichkeit ausmacht. Sprich also, hier geht's um Visualisierung von Marken. Hier geht's darum, wie kann man eigentlich Markenstories erzählen und natürlich irgendwie Produkte auch so inszenieren, dass wir, und ich sag das jetzt mal so etwas, am Ende des Tages als Kunde irgendwie Lust haben, uns damit zu beschäftigen und, machen wir uns nichts vor, am Ende den ganzen Kram zu kaufen. So, das klingt jetzt aber so hart. Ist es aber gar nicht gemeint, weil das sollte jetzt eigentlich nur der smarte Übergang sein zu dem zweiten Persönlichkeitsanteil von ihm. Der Adrian ist nämlich auch ein Künstler. Und wie ich schon sagte, das eine hat jetzt nicht ganz was mit dem anderen zu tun, aber irgendwie doch, weil die Kunst, die er macht, hat nämlich auch ganz viel mit Visualisierung zu tun. Sprich also, ich würde sagen, mit Fotografie. Allerdings natürlich jetzt nicht in der Form, er stellt sich irgendwo hin und fotografiert nur irgendeinen Kram, sondern er fotografiert Dinge und jetzt muss ich fast sogar ein bisschen gucken, ob ich das einfach mal zitiere und sagt, dass er versucht, aus einer in Anführungszeichen normalen, eindimensionalen Perspektive, was so eine klassische Fotografie eigentlich wäre, zumindest seiner Definition nach, den Betrachter einzuladen, irgendwie die Mehrdimensionalität, beziehungsweise Multidimensionalität darin zu erkennen. Und das macht er mit so einem, ich würde durchaus sagen, mit einer Technik, ich würde die jetzt als Laie, als so Layer bezeichnen, die werden übereinander gelegt, damit eben so eine Multiperspektive und damit natürlich auch im Zweifel ein Perspektivwechsel überhaupt erst entstehen kann. Das ganze Projekt nennt er Through German Eyes und ich darf auch sagen, damit ist er irgendwie auch international unterwegs. Also ist jetzt nicht so, als wenn er, und wir kommen beide aus Essen, hurra, jetzt irgendwie nur in Castrop um die Ecke am Kiosk oder an der Pommesbude oder sonst irgendwie ausstellt, sondern tatsächlich, ich nenne jetzt mal irgendwie Kuala Lumpur und was weiß ich alles, irgendwie seine Bilder auch schon zu sehen waren. Und deswegen sage ich jetzt auch mal ganz offen, natürlich auch hier der Wirkungsgrad schon entsprechend groß ist. Und jetzt habe ich irgendwie ziemlich lange gequatscht, das war mir aber irgendwie wichtig, das einmal so gemeinsam zu framen und sag jetzt einfach erstmal herzlich willkommen, Adrian.
Wow, vielen Dank, Stefan. Das hätte ich jetzt an der Stelle nicht erwartet. Darf ich dir direkt mal widersprechen?
Das war jetzt zwar nicht so geplant, das steht ja nicht im Protokoll, das weißt du. Aber fang, leg los, leg los.
Wir können Protokoll, dann gibt's keins. vielen Dank für das Intro. Und es ehrt mich, weil wir es beide gleich sehen. Wir sind beides Menschen, die die, wenn sie da sind, auch da sind. Und wenn sie nicht da sind, auch nicht da sind. Weil sie sich halt eben um ihr eigenes halt einfach auch intensiv kümmern. So sagtest vorhin, gespaltene Persönlichkeit.
Ich habe gesagt, gesunde, ja, gespaltene Persönlichkeit.
Du hast ja vollkommen recht. Das ist für einen Menschen, der linear denkt und linear lebt, sind diese beiden Welten Business und Kunst. Und auch für die Kunstwelt ist, sobald du das Thema Business erwähnst, vorbei. Und umgekehrt genauso, weil im Business ist ein Künstler, ja, mein Gott, ist ein komischer Typ. Vertraut man dem, will man mit dem, kann der langfristig? Diese zwei Welten sind eigentlich, schließen sie sich aus.
Fast ein Paradox.
Tun sie aber nicht, weil beide Welten haben im Endeffekt dieselben Handlungsstränge, mhm, und ergänzen sich am Ende und müssen miteinander funktionieren. Mhm. Schau, ich gebe dir ein Beispiel. Mhm. Früher haben sich Unternehmen Künstler geleistet, um Werbung zu machen. Weil früher gab es ja keinen InDesign, Grafikdesign und so weiter und so fort. Da hat man Künstler genommen und die haben Plakate gemalt. Mhm. Ja? Die Kirche hat für die Ausstattung der Kirchen Künstler genommen, damit die Fenster gestalten und die Ikonen gestalten. Das geht durch die Geschichte hindurch, dass sich im Grunde genommen Business-Einrichtungen Künstler geleistet haben. Und die Künstler brauchen dieses Geld, um Kunst zu machen. Denn wenn du nicht gerade aus einer wohlhabenden Familie kommst, was ja viele Künstler auch waren, viele Fotografen und so weiter, die stammen ja aus extrem wohlhabenden Familien, ne? Wir wissen heute von Karl Lagerfeld, der aus einer industriellen Familie kam, ne? Und das muss man sich erstmal leisten können, um dann behaupten zu können, man geht in die museale Kunst.
Das ist insofern ganz spannend, weil das ja durchaus auch nochmal einen Aspekt mit aufwirft. Ich will den vielleicht auch direkt nehmen. Ich hatte so gedacht, vielleicht kommen wir da später zu, weil manchmal ist ja durchaus auch die Frage, was braucht es eigentlich? Ich nenne das jetzt mal, was braucht es eigentlich für einen Bewusstseinszustand? Level of Consciousness, was ja auch durchaus so, sag ich mal, nee, nicht nur durchaus, sondern direkt mit der Idee meines Podcasts Beyond KPI zu tun hat, nämlich zu sagen, wenn das so irgendwas mit Bewusstwerden und Bewusstsein ist, dann ist ja auch wahrscheinlich, hat das sogar eine Logik, dass du natürlich in einem totalen Hustle-Mode, ich nenne das jetzt auch mal in einem Zustand, wo du im Grunde erstmal dafür gucken musst, dass dein Lebensunterhalt irgendwie einigermaßen funktioniert, sprich also irgendwie irgendwas im Kühlschrank ist und das Licht angeht und im Zweifel im Winter auch warm ist, das ist jetzt im Zweifel ja wahrscheinlich nicht der beste Zustand, um, ich sag jetzt mal, sich diesem evolutionären Prinzip von Kunst, wie das ja irgendwie entsteht, wirklich hinzugeben. Ich weiß gar nicht, also das ist jetzt keine belastbare Studie, die ich hier gerade in meinem Kopf habe. Vielleicht würden jetzt auch 1000 Leute sagen, naja, aber kennst du den und kennst du den und kennst du den. Da ist das ja genau anders gewesen. Aber was du beschreibst, ist ja eben genau dieses Phänomen, was braucht es eigentlich für einen inneren Zustand, damit Kunst im wahrsten Sinne des Wortes, ich sag ja eher passiert. Also ist ja im Zweifel ja kein so konzeptioneller Akt, vielleicht ist das jetzt sehr laienhaft, wie ich das gerade beschreibe, sondern irgendwie vielleicht sogar die Frage, what wants to be born, what wants to emerge? Also was will da irgendwie so auftauchen, damit?
Vertrauen und Freiheit, Stefan. Mhm. Es ist von beiden Seiten aber. Wie willst du aber jemandem Fremden vertrauen? Aber du holst dir jemanden hinein. Genauso wie der eine essen und trinken muss, muss der andere seine Produkte verkaufen. Mhm. So. Oder sich selber darstellen oder irgendwie am Ball bleiben. Und beide profitieren, beide Seiten profitieren immer voneinander. Sie können aber erst voneinander profitieren, wenn der eine den anderen machen lässt. Schau, man geht ja irgendwo hin und sucht sich ja, wir sind ja nicht in einer Gesellschaft, in der jeder alles kann, sondern, ich sag mal, wir intelligenten Menschen haben gelernt, dass die Baumarktmentalität nicht weit führt und der Nagel nicht richtig in die Wand kommt, also sucht man sich Profis. So, und diese Profis können etwas, was man selber nicht kann. Mhm. Und an der Stelle ist es wichtig, Vertrauen.
Genau. Wobei ich gerade kurz bevor so ein bisschen vor dem Hintergrund, weil wir hier ja insofern dann doch wieder ein eindimensionales Format haben, ich will uns ganz kurz zur Seite springen, weil das fast sogar ein bisschen, also in mir ist aufgetaucht, naja, jetzt erstmal schön, dass du sagst, irgendwie intelligente Menschen. Ich glaube, das sind ja auch intelligente Menschen, weil Intelligenz ist ja ein relativer Begriff. Das heißt also, ich glaube, es ist eher die Frage, wo ist, sag ich mal eben, dieses, was du meinst, meine Stärke. Und wenn ich jetzt schon überlegen muss, wenn ich den Hammer in die Hand nehme, warum nehme ich den in die Hand, dann könnte man vielleicht daraus schließen, dass es vielleicht andere Menschen gibt, die haben da jetzt natürlich eine höhere Affinität, damit umzugehen.
Da sprechen wir von Talent.
Wie auch immer. Genau. Aber vielleicht ist das ja auch genau ein Punkt, wo ich gerade nochmal ansetzen möchte. Also, ne, jetzt Menschen, die deine Kunst kennen, zu denen gehöre ich jetzt und im Zweifel, vielleicht ist das ja sogar so, nach diesem Copcast noch mehr. Ich gucke mir das mal an und denke so, was hat denn der Typ eigentlich gemacht? Also wie gesagt, ich betone es hier nochmal, ansonsten in diesen berühmten Shownotes wird es auftauchen, Through German Eyes ist das Projekt. Ist ja zumindest für mich völlig außer Frage, okay, Talent ist vorhanden bei dem Kollegen hier, der mir gegenüber sitzt. Und was mich jetzt interessiert, ist natürlich auch, okay, es gibt aber ja eben diesen Prozess. Also vielleicht nochmal, dass du selber, vielleicht ist das ja sogar zum ersten Mal der Fall, vielleicht ist das ein bisschen frech, wenn ich das so sage gerade, dass ich dich mal frage, okay, wie ist denn eigentlich dieser Prozess dieses Auftauchens? Also ist das was, ich würde jetzt sagen, eher so, dass so konzeptionell abläuft, ne? So, da blocke ich mir jetzt mal, weil ich ja auch Unternehmer bin, in meinem Kalender irgendwie einen Tag und dann setze ich mich ja morgens um 8 Uhr hin und dann fange ich jetzt mal an, Kunst zu machen. Oder ist das eher was, was eben im Moment passiert, sprich also nicht planbar ist und wahrscheinlich, vielleicht liegt die Wahrheit in der Mitte, ich weiß es nicht. Oder ist es eher so, es passiert zwar im Moment, aber der Prozess danach ist eher dann wieder konzeptionell, weil wie gesagt, die Technik, die du da hast, hat ja auch wieder irgendwas schon auch Konzeptionelles. Das ist ja jetzt nicht nur, ich sag jetzt mal so wieder, schmeiß da mal einen Pinsel an die Wand und irgendwie sind da ein paar Kleckse drauf, sondern das hat ja schon auch was sehr Technisches. Und deswegen meine Frage so, was, ne, wie schaut der Adrian auf die Welt, wenn er durch seine Kameralinse schaut? Verändert sich da irgendwas? Oder weil du ja auch zum Beispiel mit der Kunst ja ganz klar sagst, ich will mal so, ne, only art has the power to change the perspective. Also irgendwie geht's ja auch um Perspektivwechsel. Und deswegen, wenn du da jetzt mal so, ich sag jetzt mal, wenn wir da gemeinsam hinschauen, was verändert sich, wenn der Adrian jetzt, ne, irgendwie durch die Kameralinse schaut? Mhm. Verändert sich das Bewusstsein? Vielleicht sogar so eine große Frage oder ist es viel profaner?
Das ist wirklich viel profaner. Also, wie lange darf ich antworten? Ich versuche es mal sehr kurz zu machen. Ich sehe, wie auch das Unternehmerische und das Künstlerische. Für mich gibt es da keinen klaren Cut und keine Mauer dazwischen, sondern eins führt zum anderen. Das bedeutet, wenn man nun, und das ist ein Vorteil des Unternehmerischen, man ist viel unterwegs. Man ist viel in fremden Ländern, lernt fremde Kulturen kennen, lernt Menschen kennen. Und die sind jedes Mal, wenn sie mich fragen, wo kommst du her, wenn sie nicht direkt wissen, wo ich herkomme und ich sage, ich komme aus Deutschland, dann merke ich, dass sie offener werden. Gerade die Asiaten, die freuen sich dann. Hey, guck, da ist der Deutsche, das ist wie so ein bisschen stolz, lass uns direkt ein Selfie machen, Moment. Und das hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, was ist es denn? Was ist denn dieses Deutsche, was die da so alle feiern? Das kann ja nicht nur Bier, Bratwurst und Bayern München sein und Oktoberfest. Das ist ja was völlig anderes. Das ist Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Perfektion. Das klingt eher wie etwas, wo wir, wenn wir in Deutschland sind, eher dagegen gehen und sagen, das sind wir ja alles nicht mehr, ja alles unpünktlich, ja alles nicht mehr so richtig gut und Autos sind auch scheiße, fallen auseinander. Das sehen die Ausländer tatsächlich anders. Was heißt nicht die Ausländer, die nicht Deutschen? Ja, vorsichtig sein mit diesen Begrifflichkeiten heutzutage. Da bin ich nun mal in einem fremden Land, bin auf der Suche nach der, wer bin ich mental, also wer bin ich eigentlich? Und dann habe ich festgestellt, ich bin deutsch sozialisiert. Dadurch, dass in mir auch zwei Kulturen schlummern, meine Mutter ist Rumänin, mein Vater war Deutscher und die Welt, in der ich aufgewachsen bin, war von zwei sehr ähnlichen und doch sehr unterschiedlichen Kulturen geprägt. Und ich bin im Beton Deutschland im Ruhrgebiet groß geworden, wie du es vorhin schon gesagt hast. Für mich ist Natur etwas Surreales, die war mal da in der Straßenecke oder im Park. Aber eigentlich war die Natur, die, wie ich sie kannte, umzäunt. Oder wie ich sie immer noch kenne und wahrnehme. So. Das ist das eine. Viel unterwegs sein, viel sehen, viel erleben und den Austausch mit der anerzogenen Kultur im Ausland. Und dann stellst du fest, die lieben dich da draußen.
warum tun sie das? Und dann geht man auf die Reise und dann entsteht das, wo ich sage, es gibt keine klare Unterscheidung zur oder beziehungsweise keine klaren Grenze zur Kunst. Dann fängt man an, drüber nachzudenken und dann fällt man in diesen Tunnel.
Mhm.
Und dann entsteht Kunst.
Okay, was passiert in dem Tunnel?
Ich schreibe ihn definitiv nicht in meinen Kalender, weil an der Stelle hasse ich meinen Kalender.
Okay.
Weil der begrenzt mich. Ich bin glücklich um meinen Kalender, weil er mich um die Welt führt. Und dann, wenn es aber um die Kunst geht, muss ich mir Freiräume schaffen. Dann werde ich wütend auf mich selber, wenn ich es mal nicht schaffe, weil man hat kreative Phasen und nicht kreative Phasen. Und in den kreativen Phasen will man eigentlich maximale Zeit mit sich selber verbringen. Um das Ganze dann zu schaffen, was dann in dem Kopf drin ist, damit man dann sagen kann, geil, das ist es.
Okay, ich will, wie gesagt, ich will noch mal ein bisschen bei diesem Tunnel bleiben und du, eigentlich, jetzt könnte man ja schon fast sagen, du hast alles gesagt.
Da wäre der Podcast jetzt aber zu Ende, das ist ja auch doof. Also deswegen...
Habe ich nicht, ich habe noch mehr zu sagen.
Ja, dann sage ich jetzt erstmal, hau raus. Also leg was dazu, also um Gottes mal, Willen.
Der Titel Through German Eyes, der Titel, den hat sich tatsächlich die Anne ist meine Lady, mal ausgedacht, das war nicht ich. Und zwar hat sie gesehen, dass ich so ein bisschen hadere mit dem, was um mich herum passiert. Deutsch sozialisiert zu werden bedeutet nicht Ja und Amen zu schreiben. Und nicht sofort eine Meinung zu haben, sondern sich Dinge von mehreren Seiten anzugucken, zu mehreren Tageszeiten, vielleicht zu mehreren Jahreszeiten, bevor man überhaupt eine Entscheidung fällt.
Das würde ich durchaus nochmal challengen, aber schön, dass du das so sagst. Ich
glaube, es kann sein, dass wir uns viel von den Angelsachsen abgeguckt haben und vieles Shareholder-Value-mäßig Early Adopter-mäßig sich verändert. Dennoch sind wir keine Early Adopter. Von unserer Natur her sind wir eigentlich, wir erfinden nicht das Auto immer wieder neu, sondern diese Karre sieht heute noch genauso aus wie vor 30 Jahren mit einer natürlichen Anpassung ins Heute.
Mhm.
Das nennt man Evolution und nicht Revolution.
Ja. Okay.
Du hast mir einen Teil, mach mal langsamer und mach mal weniger Symbol gegeben. Deswegen
höre ich jetzt an der Stelle mal alle, die zuhören. Ich hatte nur das Symbol gegeben, dass du bitte den Kopf weiter in Richtung Mikro hältst.
Weil dieses Symbol bedeutet das.
Genau. Schön, dass wir das jetzt auch nochmal. Genau, das hier, die Hand, heißt nicht langsamer, sondern heißt nur...
Bleib beim Mikrofon, bleib sonst Mikro, hört sich der
genau,
Ton komisch
an. Genau, damit alle, die zuhören, auch irgendwie die Chance haben, es zu hören. Alles kleine Learnings von mir, darf ich hier auch ganz offen sagen.
Man sieht die Symbolik nicht mal perfekt, weil sie nicht eindeutig ist.
Ja, okay, schau mal, okay.
So, und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Faktor. Wir sind Menschen. Wir haben uns und wir werden immer mehr Menschen. Das ist auf der einen Seite sehr, sehr schön, auf der anderen Seite eine Herausforderung. Die Welt wird jeden Tag größer. Und durch mehr Menschen kommen mehr Perspektiven auf die Welt. Wir sind nun mal als Mensch, gut, man kann vieles von unseren, wie soll ich das sagen? Man kann vieles in Schubladen, ins Regal packen, man kann uns viel clustern, man kann uns in Zielgruppen einteilen, man kann uns nach Einkunft, Ethnie, Größe, Gewicht einordnen. Was man aber nicht machen kann, ist tatsächlich unser Talent einzuordnen, weil das etwas ist, eine freie Größe ist, die eben nicht von der Tabelle erfassbar ist. Und spannenderweise, sowohl in der Ökonomie als auch in der Nicht-Ökonomie, nehmen wir jetzt mal die Kunstwelt und die Businesswelt, wenn wir ja vorhin schon mal dabei waren, ist es so, dass man sich... Wenn man in der Businesswelt holt man sich von außen, was man von innen nicht versteht. Man hat von innen Drücke, genauso wie der Künstler essen und trinken muss, muss das Unternehmen Umsatz machen. Das ist einfach. Und man hat Produkte, diese Produkte haben Herausforderungen, diese Produkte haben Konkurrenten, Mitbewerber, was auch immer, wie man sie strangulieren will.
Und heute ist noch dieses Thema Brand dazu gekommen. Brand ist nichts anderes als Image. Schau mal, du Stefan, wenn du morgens aufstehst und in den Spiegel guckst, schaffst du das Bild von dir.
Ja, ich bin natürlich schon Beyond, ist ja klar.
Also, du bist natürlich Beyond. So. Aber wenn ich dich jetzt wiedersehen würde nach, sagen wir mal, 3-4 Jahren, man hat sich aus den Augen verloren und du würdest vor mir jetzt stehen mit roten Haaren und einem blauen Bart und würdest jetzt total freaky Neon-Turnschuhe anhaben und was überhaupt nicht zu dir passen würde mit so einem 911er GT3 mit 4 Auspuffrohren, total rührend ankommen, dann würde ich sagen, wo ist Stefan? Weil das würde nicht zu ihm passen. Nichts anderes ist Marke. Jeder Mensch, der morgens aufsteht, feilt jeden Morgen an dem Bild von sich. Und ist so und er bleibt auch so. Er verändert sich auch nicht. Und eine Marke ist genauso. Sie kommt aus der Historie und geht in die Zukunft über Evolution. Transformation, nicht über Change, nicht über Veränderung, aber Menschen nehmen leider Veränderungen immer so negativ auf, so, sondern wir entwickeln uns, indem wir immer wieder versuchen, neue Perspektiven einzunehmen. Neue Perspektiven kommen durch neue Generationen. Ups, es passiert, dass alle 10, 15 Jahre Menschen geboren werden, die keinen Bock mehr haben auf die Mentalität ihrer Eltern. Das ist auch gut, dass das so ist. Sie hinterfragen genau die Dinge, mit denen sie erzogen wurden. Das müssen sie auch, das ist ihre Aufgabe, sonst wäre es keine neue Generation. Hm. Und natürlich müssen sie das hinterfragen und ich finde das herrlich. Ich liebe das auch, dass bei uns im Unternehmen auch viele, viele junge Menschen da sind. Und ich sehe das auch bei vielen jungen Künstlern genauso, dass sie die Dinge der Alten hinterfragen. Manchmal aber auch nicht. Und das sehe ich tatsächlich als gefährlich, wenn junge Leute aufhören, dagegen zu sein oder einen Spruch zu drücken und den Alten mal zu sagen, so, ist toll, dass ihr das seht, ist doch alles vollkommen in Ordnung, aber ich will das jetzt mal anders sehen. Und egal, was ich mir angucke, und jetzt kommen wir wieder zurück zur Perspektive, Dinge sind nun mal anders aus verschiedenen Perspektiven. Das heißt, wenn ich etwas betrachte, dann kann ich mich auf den Boden legen, um es mir anzugucken. Ich kann weit weg stehen. Ein Baum ist zum Beispiel sowas ganz Schönes. Wenn ich einen Baum sehe, dann ist es für mich ein Stamm, was Buschiges. Ne? Wann habe ich denn schon mal so einen Ast ganz nah vor Augen? Mhm. Und rieche an seinen Blüten. Ein Baum ist ein Baum, den sehe ich aus der Ferne, aber wann habe ich denn mal die Gelegenheit, einen Baum von ganz nah zu betrachten? Das heißt Weite und Nähe. Ne? Morgens, abends, völlig unterschiedliche Lichter, Lichtfarben. So blöd das jetzt auch klingt, all das, womit wir uns beschäftigen in der Kreativität, all das, was wir sehen, damit kann sich ein Unternehmer gar nicht tagtäglich beschäftigen. Das muss rausgegeben werden. Das ist eine Aufgabe, die rausgegeben werden muss. Ob es jetzt ein Steve Jobs war, der sich in Johnny Ive geleistet hat und Johnny Ive sich angeguckt hat, wer sind denn die geilsten Designer? Was sind denn Designer? Das sind Künstler. Die Kunstgeschichte trennt sie nur voneinander und dann fügt sie wieder zusammen. Mittlerweile sind die Le Corbusier war früher nichts anderes als ein Inneneinrichter und ein Farbenmacher. Heute sind seine Werke Weltkulturerben. Ne? Mhm. Damals hat man gesagt, ja mein Gott, der macht halt Stühle und Farbe. Und heute sind die Dinge, die er geschaffen hat, unfassbar. Ich liebe alles, was mit Mensch und Bewegung zu tun hat. Ich verstehe Politik nicht, aber Wirtschaft ist einfach zu verstehen.
Ich würde da ganz gerne einmal reingehen, weil ich hatte zwar hin schon einen Impuls, aber ich wollte tatsächlich deinen Gesprächsfluss nicht unterbrechen, weil du durchaus auch ein paar, wie soll ich sagen, Aspekte eben erwähnt hast, wo ich es total auch noch spannend finde, zumindest auch was dazuzulegen. Also gar nicht widersprechen, sowieso nicht, einfach nur dazulegen. Also das eine, was ich ja ganz spannend finde, Du bist das ja auch nochmal angeflogen, indem du sagst, naja, Ökonomie und Nicht-Ökonomie. Ne? Also ich weiß nicht, also hier zumindest und jetzt will ich gar keine Triggerwarnung ausgeben, ich weiß auch was, sondern eher so das Spannende ist ja, dass ja eigentlich Öko von dem griechischen Begriff Oikos kommt und Oikos heißt the whole house, also das ganze Haus. Das heißt, also das Interessante an der Sache war ja, auch von Ökonomie schon immer das Ganze zu betrachten. Das, was wir da im Zweifel, könnte man sagen, in der danach daraus gemacht haben, ist das ja eigentlich zu trennen. Also zu sagen, hier ist ja Business und hier ist ja Leben oder so. Ne, jetzt mal um irgendwie fast so. Ne? Und deswegen auch so Work-Life-Balance zum Beispiel, das ist jetzt sicherlich meine Perspektive darauf, ist zum Beispiel an sich ja auch eigentlich ein Absurdum. Weil Work findet nur im Leben statt. Also ohne Life könnte Work gar nicht sein. Richtig. Und irgendwie diese Diskussion darüber ist sicherlich, und jetzt komme ich zu dem zweiten Aspekt, ne, dass natürlich wir im Zuge auch, ich sag jetzt mal durchaus, der Menschheitsentwicklung, ne, und das ist ja auch so, dank griechischer Philosophie haben wir angefangen, die Welt in Polaritäten zu erklären. Also die berühmte Logik, die ja mal reinkam. Ne, irgendwie, und die ist ja auch nicht falsch, aber irgendwie glaube ich, und das, was du sagst, ist, jetzt zum Beispiel aus der integralen, in Anführungszeichen, Perspektive, aus der ich so ein bisschen auch auf die Welt schaue, ist ja immer alles ein bisschen richtig und ein bisschen falsch, wenn man jetzt mal die Polaritäten nutzt. Und wenn du auch sagst, naja, irgendwie Veränderung und das ist irgendwie Evolution und keine Revolution und irgendwie Veränderung ist es nicht, dann ist ja irgendwie Veränderung nur nicht, weil alles irgendwie Veränderung ist. Und damit ist im Grunde Veränderung nicht wieder das, was wir ja allgemein hin als, jetzt müssen wir das mal verändern, damit wir von Zustand A wieder zu Zustand B kommen, so linear. Ehrlicherweise muss man ja sagen, ich glaube übrigens, dass das eine der wichtigsten Dinge ist, wie gesagt, glaube ich, die zum Beispiel auch in Unternehmen verstanden werden muss, dass das ja so nicht funktioniert. Also, dass jetzt irgendein Onkel oder eine Tante um die Ecke kommt mit der PowerPoint-Präsentation und, sag ich mal, das Heilsversprechen im Koffer hat und auf Chart 28 beschreibt, wie es denn jetzt eigentlich mal sein sollte und alle sagen, jo, wow, krass, genau so wird's jetzt und dann können wir nur noch den 27 Charts davor hinterherlaufen, weil das so schön linear funktioniert, wissen wir ja alle, so funktioniert's ja nicht. Sondern Veränderung ist immer irgendwie komplex. Veränderung ist immer irgendwie nicht vorhersehbar. Veränderung heißt zwar irgendwie, ich habe zwar einen Plan und habe vielleicht sowas wie eine Art von Zielbild, aber am Ende des Tages kann das nur passieren, wenn ich mich, ich sag jetzt mal, der maximalen Verletzlichkeit hingebe, zu wissen, und vielleicht ist auch alles ganz anders. Vielleicht ist auch das zwar eine Idee gewesen, aber, und das ist ja vielleicht auch das, was du meintest, die Dynamik, die wir haben. Und du sagtest ja immer mehr Menschen, die Welt wird immer größer. In meinen Worten wäre es immer, naja, die Welt wird ja eigentlich nicht größer, sondern die wird immer komplexer. Und diese Komplexität nehmen wir vielleicht als Größe wahr, die ehrlicherweise, und ich glaube, diesen Zustand kennen wir alle, wo es Momente gibt, wo wir denken, what the fuck, was mache ich denn jetzt damit? Ich habe keine Ahnung. Und dann natürlich auch fast so dieses kindliche Bedürfnis in uns entsteht, wo wir sagen, kann jetzt mal jemand kommen und das einfach wegmachen?
Genau.
Kann mal jemand kommen, der einfach Man in Black Blitzdings mäßig irgendwo draufklickt und irgendwie alle sich lieb haben und ich sag jetzt mal wirklich fast keine, genau, Frieden, Weltfrieden, alles.
Genau, es ist gerade schönes Wetter, lass mal rausgehen, einen trinken.
Genau.
Genau so.
Jetzt können wir aber natürlich, ich sag das mal ein bisschen mit Augenzwinkern, als alte Männer jetzt mittlerweile sagen, so ist das aber leider nicht.
Liebe Zuhörer, man muss dazu sagen, der Mensch, der mir gegenüber sitzt, ist A, nicht alt, B, nie nicht alt geworden. Also der hat immer noch viel, viel mehr Haare, als ich jemals hatte.
Das ist ein Zeichen. Und
C, Alter ist immer eine Frage der Einstellung.
Richtig. So, jetzt haben wir den absoluten No-Brainer auch noch hier platziert. Super. Nee, also ich danke dir sehr. Nee, aber was ich damit natürlich sagen möchte ist, ich will nochmal, will deswegen den Flieger jetzt auch ein bisschen auf die Landebahn bringen. Jetzt habe ich viel gesagt.
Ich hasse PowerPoint genauso wie du.
Ja, super. Was ich nur sagen möchte ist, und da war so ein bisschen meine stille Hoffnung, und da nochmal so ein bisschen diesen, immer wieder so zurückzukommen, ne? Du sagst ja auch bewusst, ja, es gibt diesen Bereich meines Lebens, da bin ich jetzt vielleicht eher Unternehmer, da habe ich auch verstanden, Kreativität ist in am wahrsten Sinne des Wortes der Mehrwert, den ich liefere, um jetzt mal so einen Begriff auch reinzubringen. Und weil und Menschen, Unternehmen, manchmal auch in ihrem, ist ja klar, operativen.
Wie war nochmal dieses griechische Wort, was du vorhin
erwähnt hast?
Was ist das nochmal?
Oikos ist quasi der Begriff, aus dem der Begriff Öko abgeleitet wurde, also Ökologie oder auch Ökonomie. Ja. Und Ökonomie ist eben in der, dieser Begriff ist eben tatsächlich nicht jetzt erst letzte Woche Dienstag erfunden worden, geschweige denn von irgendeinem BWLer, sondern Der ist halt eben schon im alten Griechenland hatte man schon eben die Idee der sogenannten Ökonomie und das war auch durchaus die Idee.
Vor Christus, übrigens.
War übrigens die Idee der Wirtschaft, aber, deswegen ja wichtig, immer als das ganze Haus. Das heißt so, zumindest für die damalige Zeit und wir wissen, dass sicherlich auch, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Aristoteles, Platon, Sokrates und so weiter, eben am Ende dann auch nur die Männer gesehen haben und Frauen, Kinder und so weiter waren in deren Weltbild keine Menschen, die an einem ganzen System teilgenommen haben. Aber nichtsdestotrotz, ich will das jetzt gar nicht so nitty-gritty schlecht reden, ich will nur sagen, die Idee damals war schon immer, dass es ein Ökosystem ist, wo es immer wichtig ist, alles zu betrachten. Ne? Also wirklich zu überlegen, wie kann das insgesamt funktionieren.
Genau.
Und nicht nur, wie kann ich mir einen Teil mal rausnehmen, den maximal pushen und mir dann die Story erzählen, dass ich zum Beispiel mit diesem Teil, den ich maximal und auch exponentiell wachsen lasse, irgendwie das Ganze dann ausgleiche, faktisch ist. Ne? Und da will ich auch durchaus sagen, ne? Also diese Idee, dass zum Beispiel natürliche Ressourcen eine Commodity werden, also eine Ware werden, die wir einfach ausbeuten, weil die unendlich ist, jetzt, wie gesagt, will ich nicht sagen, zu politisch werden, aber das ist ja nun mal einfach ein Fakt. Die Erkenntnis ist jetzt auch nicht ganz neu, faktisch ist es aber eben genau so. Und die Frage ist ja, wie gelingt es eigentlich, ein Bewusstsein oder einen Bewusstwerdungsprozess vielleicht auszulösen, der auf einmal eine Klarheit schafft und vor allen Dingen, ne, da können wir auch ein bisschen sagen, Erkenntnis ist ja immer, sag ich mal, stark abhängig von der Qualität der Umsetzung. Das heißt also, wir wissen halt ganz viel und Erkenntnis können wir irgendwie millionenfach sammeln. Wenn wir damit nichts machen, dann ist die auch nichts wert. Wie können wir eigentlich, und vielleicht ist das ja auch das, was du mit, auch mit deiner Kunst vielleicht dazu beiträgst, diese Multidimensionalität irgendwie mal gesund wieder integrieren und nicht irgendwie als, boah, jetzt wird's ja noch komplizierter, sondern irgendwie mehr dafür sorgen, und ich sag ja bewusst, vielleicht einen Bewusstwerdungsprozess auszulösen. Also auch ein bisschen, ja, du siehst das. Und ich will dir auch deine Perspektive gar nicht nehmen, weil es geht ja nicht darum, dass ich oder du auch vielleicht Menschen erklärst, ja, das siehst du falsch, ist ja zum Beispiel immer total interessant. Der Satz, das siehst du falsch, ist an sich schon eigentlich falsch, weil du siehst das so und wie gelingt es mir eigentlich, erstmal das so hinzunehmen, zu sagen, okay, du siehst das so, aber übrigens.
Ich würde für jeden applaudieren, der sagt, der sieht überhaupt.
Genau, also deswegen
du
im Sinne von.
Was siehst, bist du schon richtig am richtigen.
So erster Satz, genau, schon mal gut, dass du was siehst. Und gleichzeitig aber im Grunde auch fast ja so dieses, und das ist ja fast ganz viel mit Bewusstwerdung und Sein zu tun hat. Und gleichzeitig sehe ich das aber ganz anders. Und dann ist ja die große Frage, wie sehr gelingt es uns beiden, in diesem Bewusstsein zu bleiben und uns anfangen mal auszutauschen, dass du vielleicht irgendwo drauf schaust und Dinge siehst, wo ich so denke, also ganz ehrlich, mit noch 12 Brillen mehr würde ich das nie sehen. Und ich kann es aber trotzdem gut nehmen. Weißt du, was ich meine?
Und ich weiß ganz genau, was du meinst. Mhm. Und ich versuche es jetzt mal einfach zu machen. Deswegen habe ich auch die Gegenfrage nochmal zu dem Oikos gestellt. Die alten Griechen waren schlau. Die haben ein System geschaffen, tausende Jahre vor dem, was wir heute kennen. Das kann man im Louvre sehr schön beobachten, wenn man sich die alten Statuen und die Perfektion der Kunst anguckt. Und sie haben eine Gesellschaft geschaffen, in der Raum für Kunst war.
Hm.
Das bedeutet, wenn eine Gesellschaft sich selber so wohlhabend gewirtschaftet hat, dass sie Herz, Hirn und Luft für Kunst hat, dann kann man sagen, dass diese Gesellschaft es geschafft hat. Zwar nur für eine gewisse Zeit, bis sie wieder kaputt macht. So ist der Mensch nun mal, der macht Dinge kaputt. Aber so ähnlich verhält es sich in der Ökonomie, in der Gesamtheit, in der Wirtschaft. So genauso wie Oikos würde ich sagen, aus meiner Welt, das Wort Kreativität. Das Wort Kreativität kommt von creare. Creare heißt schaffen. Das heißt, der schafft, ist kreativ. Das heißt, der Metzger, der die Wurst mit Gesicht macht, ist kreativ. Der Künstler, der in seinem Kellerloch sitzt, auf der Straße rumlungert und jeden beschimpft, aber nichts zu Leinwand bringt und das nicht präsentiert, ist von der Begrifflichkeit her nicht kreativ. Das heißt, sowohl das Oikos wie auch das Creare gehören zusammen. Na gut, das eine war lateinisch, das andere war griechisch. Jetzt wissen wir nun, die Welt gibt's ja nicht seit gestern und auch nicht seit vorgestern. Und ich möchte dich an etwas erinnern, an ein Momentum, das hatten wir, ich weiß gar nicht, ist das jetzt 10 Jahre, 8 Jahre, ich weiß nicht, wie lange das her ist. Da waren wir zusammen in Mülheim an der Ruhr und haben einen Vortrag gelauscht von dem damaligen DM-Gründer. Götz Werner, du erinnerst dich, der ohne Sicherheitskräfte, ohne Limousine mit Fahrer, als deutscher Selfmade-Milliardär mit anthroposophischem Ansatz mit der Deutschen Bahn in der 2. Klasse nach Mülheim an der Ruhr gefahren ist, um einen Vortrag zu halten für einen Freund von mir, der sein Finanzchef viele Jahre war. Da hat er dem einen Vortrag versprochen und dann kam er dann auch. Und was sagte der Götz Werner? Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema, vielleicht sollten wir da tiefer drauf einsteigen, weil das ist mein Lieblingsthema und das ist das Thema Talent. Und das Thema Talent heißt für mich, und ich fand es so schön, weil Götz Werner das so schön definiert hat damals, er sagte, die meisten Menschen werden nicht Richtung ihres Talentes erzogen. Sie werden nicht zu ihrem Talent hin entwickelt. Sie kriegen erstmal in der Schule ganz viel Allgemeinbildung und dann müssen sie sich für etwas entscheiden, damit sie irgendwie an Geld rankommen, um sich das Leben leisten zu können.
Das ist übrigens ja die Idee einer, muss man ja auch dazu sagen, einer Gesellschaft, die eben so Anfang des 20. Jahrhunderts, wo es darum ging, aus einem Bürger, also erstmal aus einem Menschen einen Bürger zu machen und aus dem Bürger den Konsumenten. Aber gut, machen wir weiter.
Genau. Ich mach mal weiter. So. Dann ist dieser Mensch, lernt irgendwas, merkt vielleicht auf dem Weg, boah, habe ich voll keinen Bock drauf. Egal, ich mach das jetzt zu Ende, weil sonst heißt es, ich kann es nicht zu Ende bringen. Hab dann ein Stück Papier und dieses Papier, meine Person und Persönlichkeit und meine Fähigkeit, mich vielleicht ein kleines bisschen durchzuschummeln, ich will nicht sagen lügen, sind Sie für diesen Job geeignet? Ja, aber natürlich. Schauen Sie, wie viele Praktika ich gemacht habe und wie viel ich hier studiert habe und super Noten und hin und her. Beschert ihm ein Einkommen. Was macht der Mensch dann mit diesem Einkommen? In einer modernen Welt wie der heutigen, wenn er unglücklich ist mit dem, was er da macht den ganzen Tag, fängt er an, sich zu belohnen. Und er belohnt sich, indem er versucht, sich selber sichtbar zu machen. Ich zeige über Kleidung Dinge, die an mir haften oder die ich nach außen zeigen kann, wer ich bin und wohin ich gehöre. Und jetzt wird's ganz, ganz spannend. Dann fängt er an, weil in ihm ja immer noch irgendein Talent schlummert, was da die ganze Zeit nicht nach außen kommt. Der Konsum zeigt eigentlich, wohin die Reise eigentlich geht. Weil, wenn da einer zum Beispiel ein Sporttalent hat, was unerfüllt ist, wird er zum Fan. Dann gibt er unfassbar viel Geld für seine Sportbeobachtung aus. Oder für irgendwelche Reisen, in denen er sich an auf den Gipfel stellt oder was weiß ich nicht. Aber aus ihm ist nie ein Sportler geworden. Oder er hat ein Talent, was weiß ich nicht, in Richtung, als Kind schon für Dinosaurier interessiert und dann fährt er oder fliegt die ganze Welt ab, um genau diese Ausgrabungsstätten sich anzugucken. Das sind jetzt natürlich Extrembeispiele, die ich gebe. Aber man merkt im Konsum, wohin die Menschen eigentlich wollen. Man merkt auch in der Maskierung, die eigentlich total unnötig ist. Weil wenn wir die Menschen Richtung Talent erziehen würden, wenn wir ihnen sagen würden, schon früh, oh, mein Gott, das kannst du aber gut. Wir bringen dir den Rest trotzdem auch bei, weil Gemeinbildung ist schon was Feines. Aber guck mal, das ist dein Talent und wir fangen mal langsam an, es zu schleifen. Wenn wir die Leute dorthin erziehen würden, dann hätten wir viel entspanntere Menschen. Wir hätten viel bessere Mitarbeitende, denn ich sehe zum Beispiel meine Kollegen nicht als Mitarbeiter. Sehe mein Unternehmen nicht als, da ist der Chef. Der Chef, der hält hier tolle Podcasts und tolle Vorträge und ist mal an einer Uni und macht ein bisschen Kunst und ja, so. Fährt repräsentativ durch die Gegend und erzählt, wie toll wir alle sind. So, nee. Wir sind ein Haufen von richtigen Charakteren. Jung, mitteljung, jünger, jung, alt, aber niemals alt. Die allesamt bestrebt sind, ihr Talent auf die Straße zu bringen und sich dann in ihrer Unfertigkeit, weil nicht jeder alles kann, verbünden, um gemeinsam das auf die Straße zu bringen. Wenn einem was fehlt, dann holen wir den dazu. Aber unser Ziel war es immer, wenn wir was machen, dann machen wir es richtig. Und das kann man nicht skalieren, Stefan. Ich kann Produktion skalieren, weil ich Maschinen kaufen kann. Aber ich kann nicht noch mehr Menschen hinzufügen, die Talentarbeiter sind, weil ich dann irgendwann mal den Überblick verliere und den Blick für den Einzelnen verliere. Mhm. Weil talentierte Menschen sind komplexe Menschen. Genauso wie du sagtest, unsere Welt wird komplexer. Die Menschen, denen bewusst ist, wer sie sind, die sind auch komplex. Und die schaffen auch Dinge, die besonders sind. Diese Dinge fallen auf. Es fällt nichts auf, was durchschnittlich ist. Normalität ist was Feines, aber alles, was durchschnittlich ist, das will man eigentlich gar nicht. Das geht rein und raus. Ins linke Ohr rein, ins rechte Ohr raus. Wir sprechen von so vielen Millionen Werbeimpulsen, die jeder Mensch wahrnimmt. Wenn ich dich aber frage, welche waren denn das jetzt in den letzten Tagen, könntest du mir noch nicht mal 10% davon nennen. Das heißt, das meiste, was du empfindest, ist normal. Das, was besonders ist, was in dir hängen bleibt, ist selten. Sehr, sehr selten. Es war immer schon selten, weil vielen Unternehmern eben das nicht bewusst ist. Sie denken, ich brauche Werbung, also nehme ich eine Werbeagentur. Die ist dann budget- und vertriebsgesteuert und macht dann genau das, wofür sie eingekauft wurde. Die kriegt eine klare Aufgabe und liefert ein klares Endergebnis. Dieses ist nicht reflektiert, ist nicht nachhaltig, ist nicht auf Spur gebracht und ist nicht zukunftsorientiert. Mhm. Und dann entsteht seine Historie. Und auf Basis dieser Historie, auf Basis der Erziehung, auf Basis des Werteempfindens wird dieses Unternehmen genauso wie jeder Mensch erwachsen und kriegt seinen Charakter. Und die Aufgabe eines guten Kreativen ist, sich darauf einzustellen. Künstler haben das immer gemacht. Künstler haben immer beobachtet. Sie haben immer beobachtet Goya. Reden wir von Goya, der war im Hause des Königs, seinem Königshaus, angestellt, weil er Kohle brauchte. Hat aber gegen die Königsfamilie Flugblätter gemalt jede Nacht. Weil er nicht damit einverstanden war, gegen die Gefangenschaft der Kinder. Genauso sind Kreative und Künstler, und das ist auch ein spannendes Spannungsverhältnis, was eigentlich gar nicht existieren darf. Deswegen haben die keinen Bock auf Unternehmen, deswegen hat die Kunstwelt auch keine Lust auf Unternehmen, obwohl sie sie immer als Sponsoren haben wollen. Weil sie denken, dass Unternehmen sich mit ihnen schmücken wollen. Auf der anderen Seite wollen die gekauft werden für Unternehmenssammlungen und Stiftungen. Voll schizophren, oder Stefan? Es ist unfassbar schizophren, dass einer Millionen, Milliarden schafft, um sich dann eine Stiftung zu bauen, um genau das zu kaufen, was ihn eigentlich nicht mag. Aber sich eigentlich mit ihm umgeben will, weil es die Kohle braucht, damit das Museum weiter existieren kann. Es gibt keine Museumsausstellung, wo nicht irgendwie ein Logo ist von einem großen Unternehmen.
Ich will da mal kurz reingehen.
Aber jetzt nochmal, um diesen Punkt klar zu machen. Ja. Wenn der Unternehmer nicht auf Vertriebsebene, sondern auf Geschäftsführungsebene dieses Thema Brand gleich Creare gleich Kunst hinzufügt, hat der Künstler nicht das Gefühl, das letzte Rad am Wagen zu sein, was irgendwas verkaufen muss, sondern
Der Künstler darf im Schaffensprozess mit dabei sein. Also kriegt man richtig talentierte Leute, die richtig Bock haben auf diese Unternehmen und auf diese Produkte. Und dann lässt man ganz zum Schluss diejenigen, die einfach gerne in einer Werbeagentur sind und die gerne ein Mediageschäft machen, einfach den Rest machen. Dann ist aber das Künstlerische schon gelaufen. Dann kommt im Grunde genommen nur noch eine Übersetzung für die Straße dazu. Und dafür sind Künstler einfach nicht mehr geeignet.
Ja, also jetzt würde ich ganz gerne aber auch wieder was dazulegen. Und ich habe so ein bisschen so in meinem Kopf wie so eine Art Sortiervorgang, weil du jetzt aus meiner Perspektive viele Aspekte genannt hast, wo ich immer dachte, ah, okay. Also du hast zum einen eben, ich will da nochmal ansetzen, Götz Werner angesprochen. Übrigens, als du es angesprochen hast, hast du gedacht, stimmt, wir waren da, aber was hat er eigentlich genau erzählt? Aber als du gesprochen hast und eben über dieses Thema Talent, da will ich noch was dazulegen, weil ich das ganz schön finde, wie er das beschrieben hat. Weil dadurch, dass er das natürlich auch damals eben so eindrucksvoll vor allen Dingen aus der eigenen Erfahrung geschildert hat, der hat ja nicht irgendeinen theoretischen Kram erzählt, sondern hat ja, wie gesagt, belastbar und nachweislich ist er damit ja erfolgreich, man muss ja sagen, gewesen. Und nach wie vor ist dieses Unternehmen ja auch immer noch sehr erfolgreich, indem er nämlich genau auf der einen Seite über Talent gesprochen hat und eben die Idee, Menschen so frei wie möglich zu begegnen. Und jetzt komme ich zu dem, was ich sagen möchte. Und gleichzeitig als Unternehmer verstanden hat, dass es natürlich für ein skalierbares Geschäftsmodell immer ein Paradox ist. Weil für ein skalierbares Geschäftsmodell, das zum Beispiel ja auch Stabilität im System braucht, kannst du ja nicht nur freie Radikale durch dein Universum fliegen lassen, die jeden Morgen aufstehen und irgendwie sagen, ich habe heute nochmal eine neue Idee, sondern du brauchst ja auch sogenannte Stabilisatoren, also Stabilität in einem System, was nun mal eben nur ein Stück weit über Norm, also über etwas Normieren funktioniert, also über... Naja, ob wir jetzt so frei denken und immer so frei auch handeln, das ist zwar total schön und gleichzeitig brauchen wir eine Art von Form und Struktur, wo ich ein Stück weit auch die Garantie habe, dass du auch was machst. Also weißt du, was ich meine? Also Unternehmen, und das hat, finde ich, Götz Werner seinerzeit eindrucksvoll geschildert, ist immer die Moderation eines totalen Paradox. Und im Moment, und ich glaube jetzt 8 oder wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr genau, wie lange es her ist, heute nennt man das ja sogenannte Ambiguitätstoleranz, ne? Also wie sehr bin ich eigentlich in einem Umfeld, wo es auch viel darum geht, ein paar Absprachen zu haben. Und irgendwie, wenn wir jetzt uns morgen um 9 Uhr treffen, dann ist auch schön, wenn du um 9 da bist und nicht so voll künstlerisch frei sagst, ja mal, ich hatte um 11 noch den Impuls, eigentlich gar nicht aufzustehen. Dann ist das in Unternehmen irgendwann schwierig. Also ich will damit sagen, bewegen wir uns eigentlich nicht die ganze Zeit, auch vielleicht wir und vielleicht auch in Bezug auf das Thema Kunst, immer wieder in diesem Ambiguitätsspannungsfeld, wo es darum geht, auf der einen Seite, wie viel Freiheit, vor allen Dingen auch vielleicht künstlerische Freiheit, kann ich eigentlich geben, weil nur so kann ja auch was Neues entstehen. Und wie viel, ich nenne es jetzt mal Absprache, vielleicht auch Struktur, braucht es, damit das überhaupt auf die Straße kommt. Das hörte ich so. Interessant fand ich nochmal und jetzt will ich das nochmal dazulegen, weil du hattest dann ja auch den Begriff Mitarbeitende erwähnt und Götz Werner hatte dann irgendwie, finde ich auch, und da erinnere ich mich gerade dran, fast so ein bisschen mit Augenzwinkern und sehr lustig erzählt, naja, so dieses Thema, betrachten Sie Ihre Mitarbeiter als Angestellte? und er sagte, naja, wenn ich nur Angestellte im Unternehmen habe, dann ist das ja wahnsinnig dynamisch, weil dann stehen ja alle. Oder, und wenn ich dann auch hinzufüge, dass Angestellte sogenannte Vorgesetzte brauche, sagt er, dann habe ich wahnsinnig viel Dynamik im Unternehmen, weil die einen sitzen, die anderen stehen. Und dann ist ja schon mal die erste Frage, wie fangen die sich an zu bewegen? Also das fand ich damals sehr lustig. Und sicherlich hat er das als Anekdote benutzt, um nämlich genau das zu sagen. Es braucht irgendwie Stabilität, das klingt aber nicht, das klingt ja nach, okay, alle stehen, aber ist gar nicht damit gemeint. Und gleichzeitig brauche ich unter Bewegung. Und hier kommen wir zu dem, was du vielleicht auch meint oder vielleicht auch eben mit Schizophrenie bezeichnet hast. Es ist vielleicht gar nicht schizophren, sondern die große Frage ist, und jetzt will ich nochmal so ein bisschen den Kreis schließen, welches Bewusstsein brauche ich eigentlich, um das zum Beispiel beinhalten zu können, um auf der einen Seite zu verstehen, dass ich irgendwie zwar maximale Bewegung brauche und auch habe und trotzdem wir ja irgendwie als Menschen ehrlicherweise alle uns totale Sicherheit wünschen immer und immer irgendwie Stabilität. Und ganz ehrlich, die Story, dass wir jeden Morgen aufstehen und irgendwie, boah, mal völlig neugierig auf die Welt schauen und sagen, oh, was ist denn heute so dran? Und bam, bam, bam. Und ich bin irgendwie voll in der Lage, irgendwie die ganze Zeit die Bewegung zu halten. Gibt's auch einen Anteil in uns, der eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes nur auf den Arm will und irgendwie, dass einer sagt, hör mal zu, heute ist nicht so viel Bewegung, heute ist irgendwie auch ein bisschen Ruhe oder so. Und vielleicht ist ja so die große Frage, und deswegen, ich will nochmal den Link machen, vielleicht ist ja Kunst irgendwie auch genau nichts anderes als eine Art innere Kapazität zu haben, mit diesen Ambiguitäten umzugehen und auf der einen Seite sich die totale Freiheit zu erlauben und gleichzeitig aber irgendwie ja auch, wie du schon sagst, was auf die Straße zu bringen. Irgendwie fast bin ich da so ein bisschen, ich weiß gar nicht, warum das gerade kommt, aber da will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie so wahnsinnig tief drinstecke, aber irgendwie glaube ich, Josef Beuys hat ja gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler. Und dann hat er noch einen geilen anderen Satz gesagt übrigens, den finde ich sowieso in manchen Kontexten auch ganz schön. Er hat ja gesagt, wer nicht denken will, fliegt raus. Also glaubst du, dass jeder Mensch ein Künstler ist? Oder glaubst du, dass auch Unternehmen irgendwie fast sogar kollektive Künstler sein müssen, damit überhaupt sowas entsteht?
Beuys war ein Anspitzer. Vielleicht holen wir mal das Ruhrgebiet dazu. Das Ruhrgebiet ist der Motor Europas gewesen. Kohle, Stahl, Chemie. Menschen aus allen Nationalitäten, die in einfach in der Industriehölle Tag und Nacht dafür sorgen, dass quasi dieses Motor Europas funktioniert. Ich habe bei der Kohle, bei der Rohkohle damals gelernt, dass es keinen Menschen gab, der keine Funktion hatte. Und selbst der Dümmste, darf man das heutzutage sagen, der Dümmste?
Ich habe gerade einen Impuls zu sagen, so. das ist nicht ausgrenzend gemeint, was auch immer du damit meinst.
Es ist überhaupt nicht ausgrenzend gemeint. Ich meine, selbst der nicht Hellste. Nein. Ich meine das wirklich lieb. Also selbst der Nicht-Überflieger, ja, war wichtig.
Und wir legen natürlich dazu,
und dass es
Menschen gibt, die vielleicht nicht so viele Chancen haben, ja, und deren, ja, Talente vielleicht zum Beispiel nie erweckt werden durften, weil die zum Beispiel von frühester Kindheit
war
die ganze
wichtig.
Zeit schon ums Überleben kämpfen
aber
mussten.
Er war also, wichtig. Genau. Er war wichtig. Er war wirklich wichtig, weil es gab für jeden was zu tun. Und es ist schade, dass wir das heute nicht mehr so tun, sondern jeden Menschen versuchen, in eine Tabelle zu packen, seine Fähigkeiten als Assets beschreiben und die Menschen, und da sehe ich einen riesengroßen Fehler, als menschliche Ressource bezeichnen, als Human Resource.
Wobei wir uns ja gerade die Story erzählen, dass wir uns da wieder rausentwickeln.
Deswegen, ja,
werden ja gerade alle Human Resource Bereiche als People umgebrandet.
Business, ja. Ich meine, China nennt sich ja auch People's Republic of China.
Ja.
PRC. Mensch. So, jetzt haben wir sehr, sehr viele Themen. Wir haben mit Götz Werner gestartet. Götz Werner hat als einer der wenigen geschafft, dass ich gerne in einen seiner Supermärkte gehe und dort einkaufe. Nicht um jetzt Werbung für DM zu machen, sondern weil ich dort das Gefühl habe, das ist ein heller, großer Raum. Da geht mir keiner auf den Sack. Und wenn ich eine Frage habe, dann begegnet mir ein Mensch mit einem Lächeln, selbst wenn der gerade einräumt. Das empfinde ich als selten. Und weil er das geschaffen hat, scheint es wohl doch möglich zu sein, dass man solche Werte, die Richtung Talent, und vielleicht ist dieses Talent Höflichkeit, Zuvorkommenheit, das ist ja auch ein Talent. Nicht jeder kann das. Viele sind schroff, negativ. Aber er hat es geschafft, dass irgendwie in seinen Läden grundsätzlich, selbst unter Volllast am Bahnhof, die Leute immer noch nett zu dir sind und dich immer noch nach ihrer Payback-Karte fragen. Das finde ich erstaunlich, dass das möglich ist. Das bedeutet, es ist möglich. Das war ja eine deiner ersten Fragen. Und es ist nicht unmöglich, Dinge vorzuleben. Das ist in einer guten Familie auch so. Wenn die Eltern etwas vorleben, dann können die Kinder das auch weitergeben. Wenn man etwas Negatives vorlebt, Ist umgekehrt genauso. So. Das war ja einer der ersten Punkte, die du erwähnt hast. So, und dann waren wir jetzt bei dem letzten, da musst du mir jetzt mal auf die Sprünge helfen.
Ich hatte bin das Thema angeflogen, dass im Grunde jetzt den Begriff, ich hatte den Ambiguitätstoleranz genannt und dass ja eigentlich auch, und jetzt, das will ich jetzt nochmal vielleicht dazulegen, ein Unternehmen immer eine Art von Paradox ist. Das heißt also immer irgendwie Polaritäten, ich würde mal sagen, moderieren muss. Und auf der einen Seite geht es darum, wie gelingt es mir, als Unternehmen, und du hattest das ja genannt, Menschen im besten Falle ihrem Talent entsprechend einzusetzen. Und gleichzeitig habe ich aber natürlich die andere Anforderung, gerade bei vielen Menschen, und ich glaube, wir sind uns einig, jetzt bleiben wir mal bei DM, das ist jetzt ja kein Fünf-Mann-Bude, sondern irgendwie, weiß ich gar nicht, wie viel tausend, irgendwie eine Art von Stabilitätsfaktoren da drin braucht. Also irgendwas Skalierbares, irgendwas, worauf ich mich verlassen kann. Irgendwas, wo ich weiß, okay, das ist am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag so.
Und deswegen braucht man die Business-Ebene. Und die Business-Ebene funktioniert, das ist ein knallhartes Geschäft. So, das knallharte Geschäft besteht aus Einkauf und Verkauf.
So, das ist wieder ein Paradox. Genau, was ist, moderiert werden muss. Völlig legitim.
Aber wieso denn Paradox?
Naja,
du hast gerade von Joseph Beuys gesprochen. Joseph Beuys war einer derjenigen, der alles zur Kunst erklärt hat und im Grunde genommen aus jeder Zitrone zigtausende von D-Mark da zu der Zeit generiert hat. Und auch heute noch für seine Hinterlassenschaften Millionen generiert und einer der für die Auktionshäuser und Galeristen aus der zweiten Ebene, die mit toten Künstlern halt eben arbeiten, unfassbares Geld generiert. Und das waren alle großen Künstler, waren auch gleichzeitig Gelddruckmaschinen, Picasso, Warhol. Wir haben die Maschine angeworfen und.
Aber sind wir nicht da? Ich muss da direkt mal rein. Genau bei dem, nochmal einen Punkt, den ich gerade,
wo du darüber sprichst.
Also nein, genau, Wert, also der Wertbegriff in der Kunst, ist der nicht sogar möglicherweise, entweder, ich würde sogar fast sagen, das ultimative Bild, dass eigentlich Wert, also vor allen Dingen Geldwert, immer nur relativ ist und immer nur im Auge des Betrachters liegt, wie man so schön sagt? Weil, wie gesagt, das ist.
Wie hat man gesagt, Geld stinkt.
Ne? Geld ist ja, gut, das ist ja ein, würde ich mal sagen, Narrativ, Glaubenssatz, da kann man auf jeden Fall
arbeiten. Nicht gerne über Geld.
Ja, genau.
Ne? Das ist ja
interkulturell sowieso spannend. Ja. Es gibt ja andere Kulturen, die reden da ganz gerne darüber.
Hast du viel Geld, aber eigentlich möchten wir es gar nicht zeigen.
Ja.
Ne? Und das ist ja auch. Das ist tatsächlich schizophren, aber das ist ja der Mensch selber, der das ja macht. Wie er sich denn damit auch umgibt oder zeigt oder sonst was. Aber ich finde das gar nicht schlimm, weil ich war mit meiner Tochter im Louvre letzte Woche. Alle wollen ins Louvre wegen der Mona Lisa. Die hängt da seit 300 Jahren. Die ist klein, die ist nicht schön. Da Vinci hat damals, und es gibt vier davon, es gibt nicht eine Mona Lisa, sondern es gibt mehrere. Trotzdem scheint es das wertvollste Gemälde der Welt zu sein. Und obwohl dieses Museum so riesig ist, suchen alle den schnellsten Weg zur Mona Lisa. Und obwohl so viel Geschichte ist, werden vorhin die Griechen. Du siehst die Perfektion der Griechen. Unfassbar, was die da geschaffen haben. Statuen, die jahrhundertelang, jahrtausendelang unter der Erde versteckt waren. Weil die Griechen genauso wie die Römer ihr eigenes Reich zerstört haben, nachdem sie so viel erreicht haben. Jetzt lass uns jetzt nicht mutmaßen, ob uns das auch passiert. Aber trotzdem strömen die Menschen zu dem einen Werk. Und das finde ich gut. Solange es etwas gibt, wohin die Menschen strömen, was mehr ist als Alltag, wo sie sich hinkämpfen in Richtung Kultur, was bedeutet Unterhaltung, Freizeit. Ich tue mal was für mich. Können wir gerne gleich drüber sprechen, weil das ist etwas, was ich nie gelernt habe. Was ist was für sich selbst tun? Eben weil ich niemals aufhören kann zu denken oder zu sehen.
Das wäre die Frage, wer das überhaupt kann, aber gut.
Wer das überhaupt kann.
Wäre ein bisschen groß gerade die Frage, wir machen das Kleine, bleiben mal bei dir.
Es gibt Menschen, die können da einfach da liegen und ich bewundere sie, wie sie teilweise am Strand liegen, wie die Ölsardinen, stundenlang. Ich liebe das. Ich könnte da stundenlang drauf gucken, um zu beobachten, wie geht das?
Ja gut, wie gesagt, ich glaube, so, aber wir wissen beide,
wir kommen jetzt von letzter auf
Text. Wir waren wahrscheinlich trotzdem, aber egal.
Genau. Wir waren gerade im Louvre und das ist überhaupt nicht schizophren. Also auf der einen Seite Geld stinkt nicht. Der monetäre Erfolg gibt Sicherheit. Und ich muss aus eigener Erfahrung sagen, wenn diese Sicherheit nicht da wäre, wäre es mir nicht möglich, Kunst zu machen. Warum? Wenn man als Künstler wahrgenommen wird, was sind dann die Faktoren, weswegen einen die Umwelt als Künstler fragen? So, das fängt damit an, dass man immer philosophiert. Dass man immer ein bisschen anders ist, dass man Fragen stellt, wenn andere, das werde ich nie vergessen, meine Zeit im Konzern und die berühmte Frage in einem Jour fix des Chefs, noch jemand eine Frage am Ende, wo ich gesagt habe, jo, ich habe noch eine Frage, wo mich 60 Leute in der Abteilung damals angeguckt haben und mich einer danach zur Seite nahm.
Die Frage wird nicht gestellt, damit man noch eine Frage hat.
Genau, die Frage wird nicht gestellt, damit man noch eine Frage hat. Fuck. Hatte ich nicht verstanden. Ich war halt noch neu und für mich war die Offenheit, ich habe noch eine Frage. Und die Frage war nicht unwichtig. Aber das wollte keiner hören. Und das war eine angepasste, gelernte Systematik. Auch das gehört zu unserem Leben dazu. Dass wir Dinge spiegeln. Ich war letzte Woche, beziehungsweise am Wochenende in Salzburg bei den Festspielen und habe mir einen, ich habe dir gestern versprochen, wir reden darüber. Das Saallicht ging aus. Der Vorhang ging auf und das Publikum erwartete ein riesengroßer Spiegel. Anderthalb Stunden wurde das Publikum gespiegelt.
Nee.
Mit Musik, mit Tanz. Es gab aber keine Bühne, sondern die Bühne war das Publikum.
Ist ja fast eine coole Idee irgendwie.
Das ist nicht nur eine coole Idee, sondern am Ende wusste man, ja, es waren Neurowissenschaftler, es waren ganz viele Professoren, die dann im Abspann genannt wurden. Was haben sie gemacht? Sie haben alle Theorien des Menschverhaltens genommen und den Menschen das im Grunde genommen über Theater erklärt. Was heißt Spiegelneuron?
Das ist ja übrigens wieder, ich will nur mal direkt sagen, die Idee auch, ne, Katharsis, ne, also die Läuterung des Publikums, im Grunde ist ja die Grundidee, ne, des Dramas, also von daher auch da, sind wir wieder bei den Griechen, ne, also von daher, aber sprich mal weiter.
So, das bedeutet, einer hebt die Hand, die anderen heben die Hand. Der eine schwingt die Hand, die anderen schwingen die Hand. Na, der eine holt sein Handy raus mit Licht, die anderen holen ihr Handy raus mit dem Licht. Na, es wird einfache Musik, ich sag mal so ein bisschen Techno gespielt und plötzlich stehen alle auf und bewegen sich.
Okay.
Selbst die Alten und die Jungen. Und es wird immer welche geben, die einfach die Beobachter sind, die einfach ein bisschen skeptisch darum sitzen bleiben. So. Das heißt, die Menschentypen, du hast mir irgendwann mal gesagt, dass es drei Urtypen gibt.
Ich?
Ja. Doch, die sich mit der Keule am Meer treffen. So. Aber die Urtyp,
das muss
das Urverhalten des Menschen und so weiter und so weiter. Ich glaube, viele Dinge ändern sich nicht. So. Und es gibt immer wieder ein paar bunte Gestalten in unserer Welt, die uns daran erinnern, dass wir mehr sind als nur eine Wahrnehmung und eine Perspektive. Es gibt immer mehr. Es gibt immer mehr. Ich werde nie vergessen, wir haben ja sehr viel, auch in der Bebilderung von Marken, auch viel mit Modellen zu tun. Und ich war noch ganz jung, war in der Uni.
Du meinst Models?
Models,
okay. Ja,
nennen wir sie im prosaischen Deutsch
Models. Ja, ich wollte nur, weil Modellen kann ja nochmal, also ich wollte es nur nochmal Trennschärfe ziehen.
So, Models. So, und ich habe immer, ich habe früher gesagt, wenn jemand etwas in meinen Augen gut gemacht hat, fein. Und ich wurde tatsächlich mal angeschrien von einem Model, warum ich sie denn als Hund bezeichnen würde. Fein würde man ja nur zu einem Hund sagen.
Okay.
Und in dem Moment stellte ich fest, mein Gott, sie hat ja recht.
Da kam die nicht aus Österreich, weil da weiß ich nämlich, das fein.
Und ich war total verblüfft, weil ich etwas ganz lieb gemeint habe. Und das passiert mir sehr, sehr oft, dass ich bin ja ein Bildmensch. Und manchmal sage ich etwas und ich habe Journalistik studiert und merke in dem Moment, wo ich sage, fuck.
Das hätte man anders sagen
können. Das hätte man anders sagen müssen.
Ah, okay, okay.
So, und da ist auch wieder das Thema, ich liebe alles und jeden. Für mich gibt's nicht klug, dumm, reich, schwarz, weiß, bunt, gelb. Ja? Ich finde an allem etwas Bereicherndes. Ich lache auch über jeden und alles. Wir haben aber verlernt, das zu tun, weil wir einen, und das ist auch Hauptaufgabe der Kunst, dass uns bewusst wird, dass wir alle gleich sind, dass wir alle essen und trinken müssen und dass keiner von uns mehr oder weniger wert ist als der andere. Noch nicht mal Präsidenten. Ja, und auch wenn der eine Künstler jetzt, mein Gott, die Idee geschaffen hat, um Geld zu drucken, oder der andere es schafft, Unternehmen auf die nächsthöhere Stufe zu geben oder was auch immer. Alle Menschen sind erstmal gleich, wie es im Grundgesetz steht.
Schönes, ich würde fast sagen, was will man da noch sagen?
Na gut, zu German Eyes, die Würde des Menschen ist unantastbar. So, die Präambel unserer Gesellschaft. Auch wenn wir das nie erreichen werden, dann ist doch unser Anspruch, genau wie der Anspruch in jedem Geschäftsbericht, der Anspruch eines jeden Künstlers, Aufmerksamkeit. Ja? Der Anspruch eines jeden Geschäftsberichtes ist, wohin bringe ich denn das Unternehmen in die nächsten Jahre? Wo das Unternehmen steht, sieht man in dieser toten Tabelle, die da hinten angehängt ist. Da sieht man die Realität. Aber vorne in jedem Geschäftsbericht steht, wohin entwickelt sich das Unternehmen in den nächsten Jahren?
Sollte es zumindest.
Ja. Weil daraufhin entscheiden nicht nur die Unternehmen, sondern Mitarbeiter lesen ja diese Dinger. Leider nicht so. Aber wenn sie die lesen
oder
würden.
Zumindest lesen, ja, vielleicht, im besten Fall.
Investoren, Anleger. Diejenigen, die mit den Anteilen spielen. Aber eigentlich sollten sie Mitarbeiter lesen, weil dann wüssten sie, wohin sich dieses Unternehmen entwickeln möchte. Das heißt nicht Veränderung für diese Mitarbeiter. Das heißt, hey, cool. Also dahin möchte sich also mein Unternehmen entwickeln oder muss sich vielleicht sogar entwickeln, weil halt die klugen Menschen, die wir gegen teures Geld einkaufen, die sehen dorthin unsere Zukunft. Vielleicht müsste ich dann mal in meiner Freizeit, Achtung, Achtung, jetzt wird's kompliziert, was ich sage, mich mal mit diesem Thema mal beschäftigen, mir mal einen Podcast reinziehen oder mir mit der KI mal im Urlaub was vorlesen lassen, was in diese Richtung geht. Oder mir vielleicht mal in meiner Freizeit mit Spaß und Freude irgendwas reinziehen, was mich weiterbringt. Weil ich doch keine Ressource sein möchte, die ausgebeutet wird, sondern weil ich doch ein Mensch bin, der sich genauso und ein Teil dieses Unternehmens bin. Was bedeutet das? Ich bin dieses Unternehmen. Wenn ich mich als Teil dieses Unternehmens doch sehe und mich entwickle, dann bin ich Teil dieses Unternehmens. Dann ist meine Sicherheit doch gar nicht in Frage gestellt, weil ich bin doch derjenige, der das Gaspedal unter den Füßen hat. Ich kann doch, genauso wie der Geschäftsführer entscheidet, bin ich die Bremse und das Gaspedal. Kann jeder Mitarbeiter das auch entscheiden. Wenn ich bei der Deutschen Bahn an der hinterletzten Stelle bin und auf die Bremse drücke, dann steht dieses Unternehmen, auch wenn ich nur einer von 100.000 bin.
Ja, ich bin...
Genau wie der Künstler, der im Keller sitzt und es nicht auf die Kette bringt, seine Kreation hinzukriegen. Er sitzt auf der Bremse, weil er noch nicht so weit ist, das auf die Straße zu bringen.
Ja. Also ich will nochmal, ich finde, du hast ja bewusst auch gesagt, jetzt wird's vielleicht kompliziert. Ich glaube übrigens bei der das Definition von kompliziert, genau, ich übrigens ein kurzer Exkurs, ich glaube, der Unterschied zwischen kompliziert und komplex ist, das ist eher komplex, was du gerade beschreibst. Weil ja, und das hat ja auch was damit zu tun, genau, da reden wir ja über so Begrifflichkeiten, die heutzutage im Zweifel meiner Meinung nach auch viel zu inflationär benutzt werden, Mindset und so weiter, der ganze Kram. Alles fein, will ich auch gar nicht schlecht reden. Ja, richtig, und gleichzeitig. Und das ist ja eben vielleicht auch wieder die Frage, eben, das ist ja keine komplizierte Situation, sondern eben eine komplexe, weil natürlich immer wieder die Frage im Raum steht, naja, wenn ich solche Menschen in meinem Unternehmen zum Beispiel haben möchte, dann muss ich aber auch als Unternehmen, wer auch immer das ist, das sind ja auch wieder nur die Menschen, auch ein Umfeld schaffen, wo das zum Beispiel auch gesehen wird und ich würde sogar sagen, incentiviert wird. Es gibt aber ja durchaus auch Umfelder, wo zum Beispiel, wie du sagst, dem in Anführungszeichen Menschen, der jetzt vielleicht nicht im Vorstandsbüro sitzt, auch maximaler Einsatz gibt und auch alles für dieses Unternehmen maximal committed ist und sagt, ich bin es und ich, keine Ahnung, leb, sterb, was auch immer dafür. Und diesem Menschen mehr oder weniger vielleicht kontinuierlich erklärt wird, dass er jetzt mal irgendwie die Klappe halten soll und dass es ja eigentlich gar nicht so wichtig ist, was er da macht. Wie gesagt, ich überspitze das jetzt auch mal. Wir sind jetzt ja auch, das ist ja, wie ich schon sagte, an der Stelle alleine schon komplex. Ich will nur sagen, hier hast du natürlich eben durchaus auch wieder ein Paradox, wo eben ne, auf der einen Seite eben immer wieder die Frage im Raum steht oder vielleicht eben gar nicht die Frage ist, naja, wer müsste jetzt eigentlich anfangen? Also muss jetzt das Unternehmen zuerst oder muss dieser...
Stefan, selber schuld in dem Moment. Die Unternehmen, die
ja,
das tatsächlich...
Sowieso, ja.
Nee, aber ist tatsächlich so. Die Unternehmen, die tatsächlich das jetzt nicht erkannt haben, ne, die sind über kurz oder lang, stehen die zum Abschluss bereit.
Ja.
Weil diejenigen, die tatsächlich Speed und Power draufgeben, sich entfernen, sich in ihrem Bewerbungsprozess ja, Titel überlegen, die sie gerne hätten, um dann abgeworben zu werden.
Mhm.
Ja, ich habe Teams und Unternehmen und Produkte und Abteilungen über Sinuskurven gesehen. Und ich habe Führungskräfte erlebt, die, mein Gott, sind die genial. Ich habe gerade in einem eine Kundin aus der Pharma. Mein Gott, gibt die Speed. Aber die gibt den Speed nicht, indem sie von den anderen erwartet, sondern sie lebt es im Grunde genommen durch sich selber vor. Und sie schafft es, einen sehr komplexen, komplizierten Change-Prozess nicht als solchen darzustellen. Weil Veränderung, wissen wir selber, wird immer als negativ wahrgenommen. Sondern es ist im Grunde genommen, diese Evolution schafft sie, auf die Straße zu bringen. Das komplette Team, ich habe sowas, ab und an sieht man so etwas. Es sind Teams, die so ins Gesicht lächeln, weil jeder weiß, was zu tun ist. Jeder weiß, dass eigentlich zu viel Arbeit anliegt. Aber jeder weiß auch, man kann sich auf den anderen verlassen. Das heißt, wenn man nicht alles schafft, ist auch nicht schlimm. Dann macht man es halt einen Tag später oder gemeinsam. Und man hilft sich. Und auch, obwohl der eine das Ego hat und das andere das Ego und der andere aus dem einen Land kommt, der andere aus dem anderen Land kommt, das sind diese multinationalen Unternehmen, wo ich sage, wow, richtig gemacht. So. Und auch dieses, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, was mein Prof an der Uni mal gesagt hat.
Low-Brainer, danke.
Low-Brainer, aber das stimmt leider.
Okay, die 5 Euro gleich, ist eine 5 Euro Kasse.
Aber ich gebe dir auch 10. Aber ich muss das an der Stelle sagen, wenn die Führungskraft das nicht ist, dann ist das Team auch nicht das, was das Ding auf die Spitze. So, wenn das Ding auf der Spitze ist, ist die Frage, wie lange hält's auf der Spitze aus? Wann kommt die Normalität, wann kommt die Langeweile? Und wann will irgendeiner aus diesem Team raus? Sobald einer aus diesem Team raus ist, geht er woanders hin. Und es dauert dann 5 bis 7 Jahre und diese Leute, die dann gemeinsam dieses vollbracht haben, das ist wie so eine Kriegsstory vom Opa. Ja, ist wie so eine Liebe, man hat zusammen überlebt, man hat es zusammen geschaffen. Und wenn man das einmal gemacht hat, das ist wie das, was man in amerikanischen Hollywood-Filmen sieht. Und das hatte ich sehr oft in meinem Leben, dass ich sagte, fuck geil, ich hab's geschafft. Das war jetzt schlimm. Das war schlimm, weil wir haben nicht geschlafen, wir haben schlecht gegessen, wir waren zwar in den besten, teuersten Hotels der Welt, aber eigentlich haben wir von diesem Ort, wo wir waren, nichts gesehen. Aber man hat gemeinsam etwas geschaffen, was keiner sonst in dieser Zeit geschaffen hätte. Nicht auf diesem Niveau, nicht auf dieser... So, man hat das perfekte Team eigentlich gehabt. Man hat alle Aufreibungen auf sich genommen. Und man ist mit Menschen, die einem komplett fremd sind, über die Arbeitsebene zusammengewachsen, weil man gelernt hat, sich gegenseitig zu vertrauen.
Ich würde ganz gerne, weil Also auf der einen Seite würde ich ganz gerne jetzt nochmal so auch tatsächlich für alle so ein bisschen den Kreis jetzt schließen. Also zum einen mit so ein bisschen einem Blick auf die Uhr. Und zum anderen hatte ich irgendwie auch noch...
Ich habe gar keine an.
Ja, aber ich auch eigentlich nicht. Aber trotzdem so ein bisschen... Die Idee war ja mal, dass es so irgendwie ungefähr 60 Minuten werden. Ich glaube, wir sind etwas drüber. Man möge es uns verzeihen.
Mach's doch wie in einer WhatsApp-Nachricht. Mach doch anderthalb oder zweifache Geschwindigkeit.
Ja, oder so, genau. Ja, weil es gibt noch eine Sache und vielleicht ist das sogar noch so ein schönes Schlussplädoyer, was wir jetzt formulieren können gemeinsam. Also zum einen, weil wir ja über Kunst angeflogen sind, da wollte ich jetzt dann, wie gesagt, das wäre nochmal schön, wenn wir das noch hinkriegen. Und zum anderen, weil wir aber auch über Ökonomie gesprochen haben und das, was vielleicht ja auch nochmal ein ganz spannendes Thema wäre, wie gesagt, aber jetzt wirklich, dass wir das Ding im wahrsten Sinne des Wortes einen Knopf dran machen, ist ja jetzt so Aufmerksamkeitsökonomie, zumal du ja auch gerade von Social Media und Co. gesprochen hast und diesem Faktor, der da drin ist, den ich schlicht und ergreifend eben zum Beispiel nicht berechnen kann, wo einfach Dinge passieren, die irgendwie ja auch ein Spiegelbild dessen sind, was eben in sozialen Gruppen passiert. Also irgendwas mache ich und auf einmal weiß ich gar nicht mehr, warum lieben die mich jetzt gerade dafür und dann weiß ich aber auch genauso wenig, warum die mich jetzt gerade eher mehr Shitstorm-mäßig damit dafür verurteilen. Also lange Rede, kurzer Sinn, im wahrsten Sinne des Wortes, Aufmerksamkeitsökonomie und Kunst. Also ne, gerade als Fotograf, du guckst durch die Linse und jetzt könnte man ja sagen, ist es denn vielleicht so, dass eigentlich diese Aufmerksamkeitsökonomie, das heißt also, ich erinnere mich zum Beispiel da, ich war dann irgendwie mal vor Jahren so auf Santorini und da habe ich irgendwas gelernt. Also zum einen habe ich zwei Dinge gelernt, zum anderen, dass diese Insel, und ich hoffe, man verzeiht mir, ja gar nicht das ist, was es eigentlich ist. Also irgendwie guckt man dann in, ich bin nicht bei Instagram, aber irgendwie guckte man mal Instagram, es gibt ja diese geilen Bilder, boah, das muss ja eine krasse Insel sein und irgendwann lernst du, dass im Grunde alles, was du von der Insel siehst, an drei Spots passiert und noch von dem Spot ungefähr die 200 Meter links und die 200 Meter rechts sind auch noch ausgeklammert werden, sodass du immer eine Perspektive auf diese Insel hast und denkst, boah, das ist aber irgendwie wahnsinnig schön. Also meine Wahrnehmung. Und die Insel eigentlich, wie gesagt, gar nicht das hält, was sie so verspricht. Und
das ist nur die alte Stadt.
Genau. Und was ich auch noch lernen durfte, auch geil, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe den Begriff Insta-Husband kennengelernt. Also so Insta-Husband.
Insta-Hubby.
Genau, ist der Mann, der quasi mit muss und immer die Fotos machen muss an diesen Spots. Wo dann ja sogar schon auf dieser Insel interessanterweise Schilder hängen, wo man dann eine Minute Zeit hat. Also wo dann...
Das angenehmsten im Modelgeschäft.
Ja, ja, also ich wollte nur sagen, ist das vielleicht die Perversion dessen, was du machst? Also dass im Grunde fast... ich ja nur noch irgendwo hinfahre und gar nicht mehr erlebe, sondern es eigentlich nur darum geht, ich war da, hab ein Foto gemacht, Facebook, Insta, weiß der Geier, TikTok und so weiter ist bedient und automatisch ist das irgendwie die Ersatzdroge für, ich fahr da mal hin. Wie krass wäre das, wenn ich gar keine Kamera dabei habe und kein Handy und gar kein Bild mache, sondern einfach das mache, was man da im Zweifel auch macht. Einfach mal erleben. Also wie guckst du da drauf als Künstler?
Ich habe es ja vorhin mit der Mona Lisa schon gesagt. Es ist schön, dass Menschen einen Antrieb haben, um irgendwo hinzufahren. So, wenn dieser Antrieb Instagram oder Google Maps oder was auch immer, TripAdvisor, und wenn es TikTok, was weiß ich nicht, sie haben irgendwo was gesehen, was sie geil finden und das wollen sie auch sehen. Mein Gott, dann lass sie doch.
Es geht mir auch gar nicht um das Erlauben oder nicht und Verurteilen. Für mich,
ich bin gerne da und sauge deren Energie auf, weil ich das liebe zu sehen, wie kreativ sie werden. Pisa ist so ein schöner. Es gibt so unfassbar viele Gesten, die Menschen mit diesem Turm anstellen. Und man verliert durch dieses Social Media nicht den, was sagt ein Kameramann, der ein bisschen älter ist, bei mir aus dem Team, der sagte, aber sehr jung im Kopf, der sagte, durch diese ganzen Social-Media-Plattformen verliere ich nicht den Glauben an die Menschheit.
Okay.
Weil wenn ich mir Politik angucke, dann ist alles immer so düster und negativ. Wenn ich mir die Nachrichten angucke auch, wenn ich Insta sehe, das ist alles so bunt. Und mein Gott, ist das lustig. Und so muss man das Ganze auch sehen. Das ist inspirativ. Jetzt kann man natürlich sagen, ich bin jetzt ein negativer Mensch und das ist halt für mich alles so schrecklich und der Insta-Hubby. Und dann sind diese aufgespritzten Weiber irgendwo in irgendwelchen, und das ist doch alles, klingt doch alles total negativ. Lass die Menschen doch so sein, wie sie sind. Wenn sie sich aufblasen wollen, blasen sie sich auf. Wenn sie sich runterblasen wollen und abnehmen wollen, lass sie das tun. Das sind alles Trends, die gab es schon immer. Wir sind auch ein paar Jahre auf der Welt und wissen, Dinge kommen und gehen, Sinuskurven. Das Thema hatten wir vorhin auch. Zusammenfassend bemerkt, ich liebe es mir, diese Menschen anzugucken und bin dann der Beobachter, der sieht, wie viele Perspektiven es geben kann auf ein und dasselbe. Und oh, ich bin meistens derjenige, der genau an diesen Stellen in diesen Cafés sitzt, wo der Kaffee beschissen aber 20 Euro kostet. Außer am Markusplatz in Venedig, da kostet der 20 Euro und schmeckt. Und es ist, ich könnte den ganzen Tag den Menschen dabei zugucken, wie sie sich überbieten im Selbstdarstellen an diesen Orten.
Ja.
Und das ist wundervoll. Und manchmal denke ich mir, ist das schlecht? Und manchmal denke ich mir, und das ist menschlich, das bin aber wieder ich, das ist Adrian.
Ja. Ja?
Aber meine Seele und mein Hirn sagt, ich will das. Meine Frau sagte mal so, wenn viele Menschen, das stresst sie, viele Menschen aufeinander, mich beruhigt das. Ich liebe es, in Menschenmassen zu sein, weil dann mein Hirn ausschaltet, weil ich dann so viel Informationen kriege, dass ich dann aufhöre zu denken. Das ist was für Familie, viele Menschen schlimm ist, für mich ganz, ganz toll. Deswegen brauche ich auch dieses Unternehmerische. Aber nochmal, lass uns die Welt doch als schön betrachten. Lass uns doch alles, was uns weiterbringt, alles, was uns, ja, was uns dazu bringt, dass wir uns sicher fühlen, damit meine ich auch, was uns Geld in die Tasche bringt und was uns Sicherheit für jetzt und morgen, für unsere Kinder, für wen auch immer. Und Gott, das klingt so normal, ne? Von Künstlern erwartet man jetzt, dass sie irgendwie irgendwelche komischen anderen Dinge sagen, aber das ist es ja nicht. Wie soll ich denn die Welt betrachten, wenn ich denn selber in Unsicherheit bin? Wie soll ich denn die Welt offen betrachten, wenn ich doch gerade damit beschäftigt bin, meine Ängste zu überwinden?
Ich würde fast sogar gerne ergänzen, außer multidimensional. Und warum ich das jetzt gerade mal da reingehe, weil vielleicht ist das ja ganz schön und auch, wie ich gerade finde, ein schöner Zeitpunkt, im wahrsten Sinne des Wortes den Knopf dran zu machen, weil ich fand gerade ganz schön, wie du hier das von deinem Kameramann erzählt hast, weil gar nicht meine Idee ja war, das zu verteufeln. Ne? Also nur weil ich vielleicht irgendwie, wenn ich eine eigene Art habe, mit Social Media umzugehen, habe ich ja gar nicht den Anspruch zu sagen, so ist das richtig. Aber was du gesagt hast mit dem, was er sieht, ist, dass er den Glauben an die Menschheit nicht verliert und gleichzeitig gibt's ja genau die Gegenposition, die dann so dystopisch aufbaut, okay, wenn wir da nur noch leben, dann erleben wir alle gar nichts mehr so richtig. Also von daher finde ich das gerade ganz schön, weil es vielleicht auch die Kernaussage dessen ist, was so ein bisschen die Idee von unserem Gespräch war. Wir haben gar nicht den Anspruch, Perspektiven als richtig und falsch zu bezeichnen, sondern wie krass wäre es, wenn es uns immer gelänge, und das hat ja auch was mit Bewusstsein und Aufmerksamkeit zu tun, tatsächlich diese Multidimensionalität in allem zu sehen. Und das ist für mich gerade ultimativ nämlich genau der Satz. Vielleicht kann ja Social Media und alles dieses, keine Ahnung, für mich zum Teil pervertierte Selfie-Hype, den es da gibt, eigentlich eher genau das Gegenteil sein, nämlich nicht das Ende der Welt, sondern eigentlich nur ein totales Abbild davon, wie schön die Welt eigentlich auch sein kann.
Total.
Und dass man den Glauben daran nicht verliert.
Ja.
Mein Gott, was für ein großes Schlusslied hier.
Adrian, ja, da darf ich noch was hinzufügen? Bitte. Viele ältere Menschen brauchen irgendwas zum Verteufeln. Interessanterweise auch viele jüngere Menschen, auch wir kriegen ganz viele Hass-People in the world because of the English, I don't know. Dass dieses Internet wurde eigentlich als Waffe erfunden, wurde eigentlich als Kriegskommunikationstechnik. So, heute ist es eigentlich eine Unterhaltungsstraße. Ja, der Mensch will unterhalten werden, der Mensch will keine Tabellen ausfüllen. Der Mensch möchte keine PowerPoint-Präsentation, der möchte keine Teams-Meetings, der möchte telefonieren mit seinen Freunden, der möchte sich mit... Sind wir mal ehrlich, fassen wir uns jetzt alle mal an der Nase. Ja? Und er möchte unterhalten werden und die Unterhaltung, die gibt's meistens maximal in den Medien, die inkorrekt sind, bei den Springer-Medien oder bei den ProSieben, Sat.1, RTL, RTL2, weil da werden Menschen vorgeführt, wie in der Arena früher. Und die gibt's auf der Straße genau an den Stellen, wo maximal Instagram betrieben wird. Das ist maximale Unterhaltung, was Menschen zu alles schaffen können.
wenn sie denn wollen und wenn sie Spaß dran haben, ihre Kreativität entlockt wird. Das ist was Wunderbares. Das sollten wir nicht verteufeln. Wir sollten uns eher überlegen, warum ist das im Berufsalltag, in dem Alltag, in dem wir eigentlich 10-12 Stunden eigentlich am Tag verbringen, nicht so?
Ja, ich muss dann jetzt auch noch was dazulegen, weil...
Ich habe dein Schlusswort.
Wie du ja schon richtig sagst, jetzt machen wir natürlich ein Thema, aber wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich zumindest. Ja, Menschen wollen unterhalten werden. Ich würde sogar fast sagen, am Ende geht's um, man nennt das ja Peace of Mind. Alle wollen sich irgendwie ruhig und sicher fühlen und irgendwie inneren Frieden haben. Und vielleicht ist die große Gefahr, und das ist tatsächlich dann aber eher auch so mein, vielleicht sollten wir uns fragen, auf wessen Kosten machen wir das? Weil das ist ja eine große Gefahr. Also wenn du, wie du richtig sagst, ich nur den sogenannten inneren Frieden empfinde, indem ich mir andere Leute angucke und im Grunde Futter bekomme dafür, die Kacke zu finden oder über die herzuziehen oder sonst irgendwie.
Was passiert denn im Fußballstadion? Ich habe mir 11 arme Säue an, die den Ball hinterherrennen und am Ende ist einer schuld, weil er nicht getroffen hat.
Ja, ich wollte nur sagen,
oder weil er nicht gehalten hat. Und
deswegen, jetzt machen wir gerade noch...
Das ist ja menschlich.
Genau, vielleicht ist das menschlich und vielleicht das jetzt eben genau auch wieder das Schlussplädoyer, um es jetzt tatsächlich zu einem Schlussplädoyer zu machen. Ich glaube, wir werden die Antwort wahrscheinlich nicht finden. Es ist interessant zu sehen, nämlich genau das. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen darauf. Und die Frage ist eben, genau, wie gelingt es uns im besten Falle aus einem ruhigen Geist und irgendwie, dann aber auch irgendwie liebevoll darauf zu schauen. Und zunächst erstmal vielleicht tatsächlich der Beginn ist, dass wir einfach akzeptieren, dass es völlig unterschiedliche Perspektiven gibt. Und deswegen habe ich die stille Hoffnung, dass es uns gelungen ist, in den letzten jetzt dann doch etwas längeren Zeit gemeinsam da drauf zu schauen. Ich danke dir sehr, Adrian, für deine Zeit. Ich fand es irgendwie total kurzweilig. Vielleicht darf ich das einfach mal so sagen.
Vielen Dank, Stefan.
Und
ich fand es auch total kurzweilig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt schon über eine Stunde rum ist.
Ja, es sind sogar deutlich mehr als eine Stunde. Also nochmal, lieber Adrian, ich danke dir sehr und alles Gute auch privat.
Vielen Dank dir auch, Stefan.
Das war Beyond KPI. Der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende, Nichtsverstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal.